Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass wir gemeinsam auf Gottes Wort hören können. Ein junger Mann ging zu einem Bauern und bat um eine Anstellung als Knecht. Der Bauer fragte: Bist du bereit zu arbeiten? Ja, Herr, ich kann auch in stürmischen Nächten gut schlafen, war die seltsame Antwort dieses jungen Mannes. Der Bauer fragte weiter: Kann ich dir vertrauen, dass du auf meine Sachen aufpasst? Wieder antwortete der Junge: Ja, Herr, ich kann auch in stürmischen Nächten gut schlafen. Der Bauer stellte noch ein paar weitere Fragen, um herauszufinden, ob der Junge ehrlich und vertrauenswürdig war. Aber auf jede Frage bekam er die gleiche Antwort: Ja, Herr, ich kann auch in stürmischen Nächten gut schlafen. Irgendwie fand der Bauer den Jungen etwas seltsam. Aber er stellte ihn trotzdem ein, weil er etwas an sich hatte, was ihm gefiel. Der Junge erwies sich als williger Arbeiter und alles ging gut, bis eines Nachts ein großer Sturm auftrat. Der Bauer hörte den Wind heulen und eilte in das Zimmer des Jungen. »Steh auf«, rief er, »wir müssen die Heuhaufen zusammenbinden, die Werkzeuge wegräumen und die Scheunentore sichern.« Aber wie angekündigt, schlief der Junge. Er schlief so tief, dass ihn der Bauer nicht wecken konnte. Der Bauer wollte keine Zeit damit verschwenden, den Jungen zu wecken, also eilte er raus, um die Arbeit zu erledigen. Aber als er zu den Heuhaufen kam, waren sie schon fest verschnürt. Die Werkzeuge hingen in der Scheune an ihrem Platz und die Scheunentore waren fest verschlossen. Als er in sein Haus zurückkehrte, wurde ihm klar, was der Junge damit meinte, als er sagte, dass er auch in einer stürmischen Nacht gut schlafen kann. Er meinte damit, dass er jeden Tag seine Arbeit so gut erledigt, dass er sogar mitten im Sturm schlafen konnte. Ich unterbreche heute meine Predigtreihe über den Heiligen Geist, einfach weil es noch mehr in der Bibel gibt und ich euch daher natürlich auch noch mehr zu sagen habe. Stattdessen beschäftigen wir uns heute mal mit einem Thema, das sich gewissermaßen durch die ganze Bibel hindurchzieht und immer wieder an ganz unterschiedlichen Stellen auftritt. Und so ist es nicht verwunderlich, dass ich heute ziemlich weit vorne in der Bibel anfange. Ich beginne mit einer recht bekannten Stelle über die erste Familie der Menschheit. Mose berichtet in 1. Mose 4, Vers 1 bis 8 folgendes. Adam hatte mit seiner Frau Eva geschlafen. Nun wurde sie schwanger und gebar Kain. Da sagte sie: Ich habe einen Mann erworben, Jahwe. Danach bekam sie seinen Bruder Abel. Abel wurde ein Schafhirt, Kain ein Landwirt. Nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jahwe fragte ihn: Warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Doch Kain sprach seinen Bruder an. Und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Ich denke, ihr kennt den Text. Adam und Eva waren aus dem Paradies rausgeschmissen worden. Später bekamen sie zwei Kinder, zuerst Kain und dann Abel. Und so lebten sie zusammen als eine glückliche Familie. Kain und Abel begannen schließlich zum Familieneinkommen beizutragen. Abel wurde Hirte, Kain konzentrierte sich mehr auf Gemüseanbau. Und damit war die Versorgung der Familie wohl gesichert. Proteine und Vitamine kamen auf den Tisch, wie es sich für eine gesunde Ernährung gehört. Und obwohl Adam und Eva keine Erziehungsratgeber gelesen haben, gelang es ihnen, ihre beiden Kinder ein gewisses Maß an Gottesfurcht zu vermitteln. Schließlich lesen wir dann in 1. Mose 4, in den Versen 3 und 4, dass beide Söhne Gott ein Opfer darbrachten. Das ist der Traum christlicher Eltern. Wirklich, das ist der Traum christlicher Eltern. Alles schien nach Plan zu laufen und es wäre eine wirklich idyllische Geschichte, wenn ich an dieser Stelle aufhören könnte. Kann ich aber nicht. Denn die ganze Atmosphäre wird durch das Ende von Vers 8 zerstört. Da wird berichtet, und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Kain brachte Abel um. Wie konnte es dazu kommen? Lag es vielleicht daran, dass Kain von seinen Eltern schon fast als Messias angesehen wurde, während sie Abel einen etwas deprimierenden Namen gaben, der übersetzt so viel wie Nichtigkeit bedeutet? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dazu beigetragen hat. Wie gesagt, Adam und Eva haben keinen Erziehungsratgeber gelesen und vermutlich auch den einen oder anderen Erziehungsfehler gemacht. Aber deshalb gleich den Bruder umbringen? Ich weiß ja nicht. In der Bibel steht aber noch mehr. So heißt es in den Versen 4 und 5, Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und seine Opfergabe achtete er nicht. Das war der Grund für Kains Zorn. Gott nahm Abels Opfer an, Kains Opfer dagegen lehnte er ab. Habt ihr euch jemals gefragt, warum das so war? Habt ihr jemals darüber nachgedacht, was Gott dazu gebracht hat, Kains Opfer nicht anzunehmen? Natürlich kommen wir dabei schnell darauf, dass Gott von Anfang an wusste, dass Kain ein böses Herz hat. Gott kennt die Herzen, Gott wusste, dass er ein böses Herz hat. Und der heimtückische Mord hat das dann ja schließlich bestätigt. Und deswegen hat Gott sein Opfer nicht angenommen. Aber wäre das nicht irgendwie sowas wie Strafe vor der Tat? Wäre das nicht irgendwie ungerecht? Sehen wir uns den Text lieber nochmal genauer an und überlegen wir, was der Unterschied zwischen Kain und Abel war. Dabei fällt natürlich sofort auf, dass Abel Gott ein Lamm opferte, während Kain Gemüse nahm. Und schon haben wir unseren Grund, oder? Gott mag kein Gemüse, sondern Fleisch. Und das können wir auch irgendwie verstehen. Also ich kann es gut verstehen, aber ist das so? Natürlich können wir das auch theologisch begründen, kein Problem, ich kann euch das theologisch begründen. Schließlich müssen Opfer blutig sein. Das sehen wir im Alten Testament immer wieder. Opfer müssen blutig sein, das sehen wir im Neuen Testament. Opfer müssen blutig sein. Es ist ja das Blut, das uns von unseren Sünden reinigt. Aber wenn man so eine Aussage macht, muss man auch ehrlich sein. Und wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass in der Bibel viele verschiedene Opfer vorkommen. Und längst nicht alle davon bestehen aus Fleisch. Ich denke hier zum Beispiel an die Trankopfer oder an die Speiseopfer. Beim Trankopfer sollten die Israeliten Wein opfern. Beim Speiseopfer hingegen ging es um Feldfrüchte, vor allem um Mehl. Also gewissermaßen genau das, was Kain hier gemacht hat. Er hat ein Speisopfer dargebracht. War das also so falsch? Schauen wir nochmal genauer, was der Text sagt. Denn die Antwort, die steht drin. Von Kain lesen wir in Vers 3, nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer. Das klingt doch eigentlich super, oder? Das ist doch klasse. Wie gesagt, er brachte Gott ein Speisopfer dar von dem, was er erwirtschaftet hat. Es gibt viele Menschen, die Gott nichts geben. Da schneidet Kain doch ganz gut ab, oder? Aber jetzt achtet mal auf Abels Opfer in Vers 4. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe. Das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Seht ihr den Unterschied? Kain nahm etwas vom Ertrag seines Feldes, Abel aber nahm das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Kain brachte etwas, Abel brachte das Beste. Kain sagte sich, gut, ich gebe Gott ein bisschen was ab. Für Abel dagegen war das Beste gerade gut genug für Gott. Und das war der Unterschied zwischen den beiden Opfern. Deshalb hat Gott das eine angenommen und das andere nicht. Denn das Beste ist für Gott. Aber machen wir mal weiter. Denn das ist etwas, was sich wirklich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Das Beste soll Gott geopfert werden. Seht euch mal 3. Mose 1, Vers 3 an. Da sagt Gott, wenn er ein Rind als Brandopfer bringen will, muss es ein fehlerfreies männliches Tier sein. Also, was soll man Gott da bringen? Ein fehlerfreies Rind. Denn Gott gibt man nur das Beste. Oder 3. Mose 1, Vers 10. Wenn jemand ein Schaf oder eine Ziege als Brandopfer bringen will, muss es ein männliches Tier ohne Fehler sein. Also Schafe und Ziegen sind auch in Ordnung. Es muss kein Rind sein. Schafe und Ziegen sind auch in Ordnung, solange sie ohne Fehler sind. Das Beste für Gott. Oder 3. Mose 3, Vers 1. Wenn jemand ein Freudenopfer bringen möchte und seine Opfergabe für Jahwe aus einem Rind besteht, dann kann er ein männliches oder weibliches Tier darbringen. Es muss aber fehlerfrei sein. Also hier ist es auch egal, ob es sich um ein männliches oder ein weibliches Tier handelt. Hauptsache, es ist fehlerfrei. Denn Gott soll man nur das Beste geben. Oder 3. Mose 2, Vers 1 und 2. Wenn jemand Jahwe ein Speisopfer bringen möchte, dann soll es aus Feinmehl bestehen, auf das er Öl gießen und Weihrauch legen muss. Er soll es zu den Priestern aus der Nachkommenschaft Aarons bringen, dann nehme er eine Handvoll von dem mit Öl durchtränkten Mehl, mitsamt dem ganzen Weihrauch, und der Priester verbrenne diesen Teil der Gabe auf dem Altar. Es ist ein Freudenopfer, dessen Geruch Jahwe erfreut. Was soll man für ein Speisopfer nehmen? Feinmehl. Oder nach der Luther-Übersetzung, es soll von feinstem Mehl sein. Nur das beste Mehl für Gott. Ich könnte jetzt noch lange so weitermachen, denn im Alten Testament, da gibt es viele Opfervorschriften. Ihr könnt sie gerne zu Hause noch ein bisschen durchstöbern, aber es wird immer wieder aufs Gleiche hinauslaufen. Das Beste ist für Gott. Feinstes Mehl, fehlerfreie Tiere und zum Trankopfer, da wird in der Bibel übrigens nur Wein genommen, nicht Wasser. Das Beste. Das Beste für Gott. Das ganze alttestamentliche Opfersystem zeigt, Gott will, dass wir ihm das Beste geben, denn das Beste ist gerade gut genug für ihn. So, an dieser Stelle muss ich jetzt einen kleinen Exkurs machen, denn jetzt verlassen wir für einen Moment die Opfer und wir wenden uns einem Thema zu, mit dem ich mich noch weniger auskenne, nämlich Architektur. Ich lese dazu ein paar Verse aus 2. Mose 26. Das ist das Kapitel, in dem Gott Anweisungen für den Bau der Stiftshütte gibt. Da heißt es dann in Vers 1, für die Wohnung sollst du 10 Zeltdecken anfertigen lassen. Sie sollen aus gezwirnten Leinfäden gewebt und künstlerisch mit Cherubim aus blauem, roten und karmesinroten Fäden bestickt sein. Oder Verse 4 bis 6, auch die so entstandenen Stücke sollen zusammengefügt werden können. Lass deshalb an den beiden Längsseiten je 50 Schleifen aus blauem Purpur anbringen, die sich genau gegenüberstehen, wenn man die Stücke nebeneinander legt. Dann lass 50 Haken aus Gold herstellen, mit denen man beide Zeltdecken verbinden kann, sodass es ein Ganzes wird. Dann folgen viele weitere Beschreibungen und Maße und so weiter, bis wir schließlich zu den Versen 29 und 30 kommen. Die Bretter selbst sollen mit Gold überzogen werden, ebenso die Riegel. Die Ösen für die Riegel sollen aus Gold hergestellt werden. So lass die Wohnung nach dem Bauplan aufrichten, der dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Oder dann Vers 31 und 32. Lass einen Vorhang aus gezwirntem Leinen anfertigen, der künstlerisch mit Cherubim aus blauen, roten und karmesinroten Fäden bestickt ist. Den sollst du an 4 Säulen aus Akazienholz hängen, die mit Gold überzogen sind, Haken aus Gold haben und auf silbernen Sockeln stehen. oder 36 und 37. Für den Eingang des Zeltes lass einen Vorhang aus gezwirnten Leinen machen, worin blaue, rote und karmesinrote Fäden eingewebt sind. Für den Vorhang lass 5 Säulen aus Akazienholz herstellen, die mit Gold überzogen sind. Sie sollen Haken aus Gold haben und jede soll auf einem aus Bronze gegossenen Sockel stehen. Ich glaube, das reicht, oder? Aber ich könnte noch lang weitermachen in der Art. Ich glaube aber, es wird deutlich, die Stiftshütte sollte wirklich schön sein. Und wohlgemerkt, das war jetzt nur die Beschreibung der Stiftshütte. Die Stiftshütte, das war ein Zelt zum Zusammenpacken. Der Tempel Salomos später, der war noch mal viel, viel prächtiger. Ich muss dabei immer an einen Besuch im Ulmer Münster denken, vor einigen Jahren. Wer das Ulmer Münster nicht kennt, also im Prinzip ist es eine große Kirche. So sehr groß und sehr imposant, ein bisschen vergleichbar mit dem Kölner Dom, aber noch etwas höher, dafür nur ein Turm. Das ist das Ulmer Münster. Wir haben damals das Ulmer Münster besichtigt und natürlich auch über die kunstvollen Verzierungen gestaunt. Und als wir gerade die Tür aufmachen und wieder rausgehen wollten, da kam ein kleiner Junge mit seiner Mutter herein. Der Junge schaute, staunte und sagte nur, boah. Und ich glaube, das ist genau das, was Gottes Architektur am besten beschreibt. Boah. Wahnsinn, wunderschön, denn das Schönste ist gerade gut genug für Gott. Das Gleiche gilt für alle Gegenstände, die in der Stiftshütte verwendet werden sollten. Ich denke da an den Altar, die Bundeslade, die Leuchter und so weiter. All das, das wird in 2. Mose berichtet. Ihr könnt es, wie gesagt, alles gerne nachlesen. Neulich haben wir ja schon gesehen, dass Gott die Handwerker, die die Geräte herstellten, sogar extra mit dem Heiligen Geist ausgerüstet hat, damit auch wirklich alles richtig schön wird. Aber das ist noch nicht alles. Ich komme noch zu einem anderen Thema. Das hätte ich nie gedacht, dass ich darüber mal predige. Aber ich komme noch zu einem anderen Thema, Mode. Ihr könnt das in 2. Mose 28 nachlesen. Das würde jetzt auch wieder zu lang dauern, aber ich will euch ein paar Highlights über die Priesterkleidung nennen. Da sagt Gott in Vers 2, lass für deinen Bruder Aaron besondere Gewänder anfertigen, die Würde und Schönheit ausdrücken. Dann Vers 5, als Material sollen sie Gold, blaue, rote und karmesinrote Fäden und feines Leinen nehmen. Und das wird dann in den folgenden Versen weiter ausgeführt. Da ist dann die Rede von Gold, Edelstein, Purpur, kunstvollen Stickereien und eingewebten Mustern. Keine Ahnung, wie genau das aussah. Aber ich bin mir sicher, die Priesterkleidung, die Gott hier in Auftrag gegeben hat, muss wunderschön gewesen sein. Und es war nicht nur der Hohepriester, der so schön ausgestattet sein sollte. Vers 40, auch den Söhnen Aarons sollst du Hemden, Gürtel und Kopfbunde machen, die Würde und Schönheit ausdrücken. Also wer sich für Schönheit und Mode interessiert, kann das gerne nochmal nachlesen. Aber es wird schnell deutlich, für Gott ist nur das Schönste gut genug. Schöne Kleidung, schöne Geräte und schöne Gebäude. Aber das nur am Rande. Denn letztlich geht es mir heute weniger um die Schönheit unserer Kleidung oder unseres Gemeindehauses, obwohl, das sollte man auch nicht unterschätzen, aber ich möchte lieber nochmal auf die Sache mit den Opfern zurückkommen. Und darauf, dass es eben immer und immer wieder gerade das Beste war, was für Gott geopfert werden sollte. Denn das ist es, was am Ende tatsächlich geschehen ist. Gott hat das Beste und das größte Opfer überhaupt bekommen. Wir lesen das in 1. Petrus 2, Vers 22 bis 25, wo es dann über Jesus heißt, er hat keine Sünde begangen und kein unwahres Wort ist je über seine Lippen gekommen. Er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Mit seinem Körper hat er unsere Sünden auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, für die Sünden gestorben, nun so leben, wie es vor Gott recht ist. Durch seine Striemen seid ihr geheilt. Denn ihr wart wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jetzt aber seid ihr zu eurem Hirten, dem Hüter eurer Seelen, zurückgekehrt. Jesus Christus, der Sohn Gottes höchstpersönlich, ist zu uns auf die Erde gekommen, um für uns zu sterben. Er selbst wurde das beste Opfer überhaupt. Er war das beste Opfer, weil er selbst vollkommen ohne Fehler war. Er selbst hat nie gesündigt, sondern ist aus Liebe zu uns gestorben. Wir lesen davon natürlich in Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn so hat Gott der Welt seine Liebe gezeigt. Er gab seinen einen und einzigartigen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ins Verderben geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat seinen Sohn ja nicht in die Welt geschickt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Aus Liebe hat Gott seinen Sohn als das beste Opfer überhaupt geopfert. An diesem Punkt könnte ich jetzt eigentlich gut aufhören. Denn jetzt haben wir alles, was eine gute Predigt enthalten sollte, oder? Ich meine, wir haben uns ein biblisches Thema angeschaut und sind davon ausgehend zum Evangelium gekommen. Wir haben gesehen, wie heilig Gott ist, denn ihm gebührt das Schönste und Beste, was wir haben. Und wir haben gesehen, wie sehr Gott uns liebt. Wir haben gesehen, dass Jesus für uns gestorben ist, damit wir gerettet werden. Und jetzt schließe ich noch mit dem Aufruf, dass ihr euer Leben Jesus übergeben und euch von ihm retten lassen sollt. Und dann ist alles gut und die Predigt ist zu Ende. Oder? Nein, ist sie nicht. Natürlich ist es wirklich beachtlich, was wir bis jetzt zusammengetragen haben. Und wenn du noch nicht zu denen gehörst, die von Jesus gerettet sind, dann kann ich dich wirklich nur von ganzem Herzen bitten, mach das. Geh diesen Schritt, lass dich retten. Es ist das Wichtigste, was du in deinem Leben tun kannst, wirklich. Und es ist auch wirklich das Wichtigste in der Predigt. Aber trotzdem fehlt noch ein anderer wichtiger Teil, die Anwendung. Denn so einfach lasse ich euch nicht davonkommen. Die große Frage lautet nämlich, was hat das alles jetzt mit mir zu tun? Was sollen wir jetzt damit anfangen? Ich meine, es ist ja schön und gut, dass die Israeliten Gott immer die besten Opfergaben darbringen sollten. Aber wir brauchen nicht mehr zu opfern. Ich meine, Jesus ist doch schon für uns gestorben. Das haben wir gerade gesehen. Er war schon das beste Opfer, das es gibt. Etwas Besseres gibt es nicht mehr. Er war fehlerlos, er war sündlos. Und einfach perfekt. Und damit sind die Opfer doch erfüllt, oder? Und wir sind fertig. So, an der Stelle muss ich euch bremsen. Und vielleicht muss ich euch ein bisschen enttäuschen. Denn ich muss euch auf 1. Petrus 2, Vers 5 hinweisen. Da schreibt Petrus nämlich an gläubige Christen: Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt, die Gott sehr willkommen sind, weil Jesus Christus sie bewirkt. Hä? Jetzt sollen wir Gott doch wieder Opfer darbringen? Ja, wir reden immer davon, dass wir eine königliche Priesterschaft sind und so weiter. Was machen denn Priester? Priester bringen Opfer dar. Und wir sollen Opfer darbringen. Heißt das, wenn wir jetzt nach Hause gehen, dann sollen wir das Beste und Wertvollste, was wir haben, also unseren Fernseher oder Auto oder Ehepartner, nehmen und opfern? Nee, natürlich nicht. Aber wie ist das dann zu verstehen? Was hat das mit dem besten Opfer für uns zu bedeuten? Und an der Stelle muss ich jetzt mal auf Matthäus 22, Vers 35 bis 40 zu sprechen kommen. Und da lesen wir: Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Rabbi, was ist das wichtigste Gebot von allen? Fragte er ihn. Jesus antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die du hast. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Das zweite ist ebenso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten wollen. Wohlgemerkt, das ist etwas, was Jesus sagt. Es ist nichts, was nur mit den Opfern des Alten Testaments zu tun hatte. Es ist auch im Neuen Testament noch aktuell. Es ist ein Auftrag an uns alle. Und wie lautet dieser Auftrag? Nun, wir sollen lieben. Wir sollen unseren Nächsten lieben und wir sollen Gott lieben. Und wie sollen wir Gott lieben? Mit ganzer Seele und mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Aber was bedeutet es, Gott mit allen Möglichkeiten, die wir haben, zu lieben? Nun, wir haben vorhin gelesen, dass Gott uns seine Liebe gezeigt hat, indem er seinen Sohn für uns geopfert hat. Liebe zeigen hat also etwas damit zu tun, dass wir etwas tun und etwas opfern. Und unser Opfer soll das Bestmögliche sein. Denn wir haben festgestellt, Gott gebührt immer das Beste. Das heißt, Gott ist es wert, dass wir ihm das Beste opfern. Das Beste, was wir können. Und was soll das sein? Ich meine, wenn der Fernseher nicht in Frage kommt und die Ehefrau auch nicht, was bleibt denn dann? Nun, das kann ganz unterschiedlich aussehen, weil wir eben alle unterschiedlich sind. Weil wir alle unterschiedlich begabt sind, ist das Beste, was wir geben können, für jeden von uns etwas ganz anderes. Wichtig ist nur, dass es das Beste ist. Denk nochmal an Kain und Abel. Bei den beiden, da war es auch nicht wichtig, ob sie Fleisch oder Gemüse geopfert haben. Selbst wenn Kain den besten Brokkoli genommen hätte und ihn Gott geopfert hätte, wäre alles in Ordnung gewesen. Und weil Abel das beste Fleisch genommen hat, war auch das für Gott angemessen. Hauptsache, es war das Beste. Und so ist es auch bei uns. Da wir alle völlig unterschiedlich begabt sind, ist das Beste, was wir haben, bei jedem anders. Aber wichtig ist, dass wir immer das Beste geben. Ganz wichtig, ich sage hier nicht, dass das, was wir machen, perfekt sein muss. Das ist was ganz anderes. Ich sage nicht, dass es perfekt sein muss, ich sage nur, dass wir unser Bestes geben sollen. Das ist ein großer Unterschied. Aber das heißt, meine Aufgabe ist es nicht nur, euch Woche für Woche eine Predigt zu halten. Meine Aufgabe ist es, Woche für Woche mein Bestes zu geben, um euch die bestmögliche Predigt zu halten. Die Aufgabe des Lobpreisteams ist es nicht, einfach nur ein bisschen Musik zu machen. Die Aufgabe unserer Musiker ist es, ihr Bestes zu geben, um Gott bestmöglich zu loben. Die Techniker da oben, die haben nicht nur die Aufgabe dafür zu sorgen, dass ihr alles irgendwie hören und sehen könnt. Ihre Aufgabe ist es, ihr Bestes zu geben, um euch das bestmögliche Erlebnis zu bieten. Und das könnte ich jetzt für alle möglichen Dienste bei uns in der Gemeinde fortsetzen. Es geht nicht nur darum, dass wir etwas tun. Es geht darum, dass wir unser Bestes geben. Und warum? Weil das Beste für Gott gerade gut genug ist. Aber das gilt natürlich nicht nur für das, was wir hier in der Gemeinde und für die Gemeinde tun. Denn letztlich ist unser ganzes Leben Gottesdienst. In Kolosser 3, Vers 23 lesen wir deshalb, bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ein kleines Mädchen war von einem Missionar in Afrika auf der Straße aufgelesen und in sein Haus aufgenommen worden. Dort musste sie der Missionarsfrau im Haushalt helfen und allerlei kleine Arbeiten erledigen. Im Gegenzug dazu erhielt sie gutes Essen und sie hörte täglich viel über Jesus. Allmählich wuchs in ihrem Herzen eine große Liebe zu Jesus und sie entschied sich dazu, ihm ihr Leben zu übergeben. Zum Zeichen ihrer Ernsthaftigkeit bat sie den Missionar, sie taufen zu lassen, und er machte das natürlich gerne. Nach einiger Zeit fragten die dort lebenden Ungläubigen die Kleine, ob sie nun, da sie ja jetzt Jesus angehöre, anders geworden sei als vorher. Oh ja, sagte die Kleine mit strahlenden Augen. Woran merkst du das? Fragten sie. Da sah das Kind sie ernsthaft an und sie sagte, ich fege jetzt auch unter den Matten. Wie Paulus schreibt, bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr direkt dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Und denkt dabei daran, für Gott ist das Beste gerade gut genug. Die letzte Frage, die wir dazu beantworten müssen, lautet, wie schaffen wir das? Wie kriegen wir das hin, das Beste zu geben? Klar, zuallererst durch die entsprechende Einstellung. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir alles, was wir tun, für Gott tun und dass Gott unser Bestes verdient. Das muss uns erstmal klar sein, das müssen wir in den Kopf reinkriegen. Aber wenn ich ehrlich bin, ist das leider noch nicht die ganze Wahrheit. Denn da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und ich kann mir gut vorstellen, dass euch das, was ich jetzt sagen werde, nicht gefällt. Aber es ist nun mal wirklich so. Denn was es braucht, damit wir wirklich unser Bestes geben, ist Fleiß. Oder anders gesagt, üben, üben, üben. Bezogen auf mich und meinen Dienst hat mal jemand gesagt, Predigtvorbereitung besteht zu 1% aus Inspiration und 99% aus Transpiration. Und das gilt auch für andere Dinge, die wir für Gott machen. Mein Vater sagt immer, was man aus dem Ärmel schüttelt, wird ärmlich. Und ärmlich wollen wir nicht sein. Der berühmte Komponist Anton Rubinstein wurde mal gefragt, ob er es noch für nötig halte, täglich auf seinem Instrument zu üben, wo er es doch schon so weit gebracht habe. Und er antwortete, wenn ich einen Tag nicht übe, merke ich es sofort. Wenn ich es 2 Tage unterlasse, so merken es meine Freunde. Wenn ich es aber 3 Tage unterlasse zu üben, so würde es das ganze Publikum merken. Also große Musiker üben, immer wieder und immer weiter, um ihr Bestes zu geben. Neulich habe ich gelesen, wie sich der Stargeiger David Garrett zur Frage der Zeitaufteilung zwischen Arbeit und Privatleben geäußert hat. Er meinte, mit viel Freizeit könne man nie etwas Einzigartiges schaffen. Man könne vielleicht gut und entspannt durchs Leben gehen, aber man werde nie eine große Karriere machen. Um etwas Ultimatives zu schaffen, müsse man bluten. Wer eine 4-Tage-Woche wolle, dürfe nicht erwarten, finanziell oder beruflich voranzukommen. Hat er gesagt. Nun, ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand von euch gerne Stargeiger werden möchte. Falls ja, bitte melden, wir haben ein Musikteam. Ne? Ich weiß auch nicht, ob irgendjemand von euch die Absicht hat, berühmt zu werden oder in seinem Beruf die höchste Stufe zu erreichen oder was auch immer. Aber was ich weiß ist, wenn wir Gott wirklich unser Bestes geben wollen, dann hat das was mit Fleiß und Hingabe zu tun. Und Gott verdient unser Bestes. Wir müssen das alles nicht tun, um von ihm gerettet zu werden. Müssen wir nicht. Wir müssen das nicht tun, um gerettet zu werden, denn alles, was dazu nötig ist, hat Jesus selbst getan. Habe ich eben schon vorgelesen. Aus Liebe hat er das beste Opfer dargebracht, damit wir gerettet werden können. Wir müssen es nicht tun, um gerettet zu werden. Wir sollen es vielmehr tun, weil wir gerettet sind. Als Dankopfer. Weil Gott nach wie vor das Beste zusteht. In Römer 12, Vers 1 schreibt Paulus, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Wir sollen Gott das Beste opfern, weil wir gerettet sind und weil er heilig ist und weil er uns liebt und weil daher das Beste gerade gut genug für ihn ist. Und deshalb lasst uns ihm dienen mit unserem ganzen Leben und lasst uns ihm das Beste geben, was wir können. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne nochmal aufstehen dazu. Ja, Vater, du erwartest manchmal große Dinge von uns. Du hast Großes für uns getan aber du erwartest auch Großes von uns. Ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn zu uns auf die Erde gesandt hast. Ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst. Ich danke dir dafür, dass du all das für uns getan hast. Aber ich bitte dich auch darum, dass wir das annehmen. Ich bitte dich darum, dass wir es annehmen, dass du uns die Rettung ermöglicht hast. Ich bitte dich darum, dass diejenigen, die es noch nicht getan haben, sich retten lassen, weil du für uns alles getan hast. Und ich bitte dich darum, dass du in uns eine echte Dankbarkeit entwickelst. Ich bitte dich darum, dass du uns klar machst, wie großartig das Geschenk ist, das du für uns gemacht hast. Und ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, diese Dankbarkeit in Taten umzuwandeln. Aus Liebe zu dir, aus Dankbarkeit zu dir, bitte ich dich darum, dass du uns hilfst, herauszufinden, was wir können und wie wir dir dienen können und wie wir dir unser Bestes geben können. Amen.